Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, hallihallo, hallöchen. Da bin ich wieder zu einer Filmnabelshow. Ich mache heute den ultimativen Picard Season 2 Kritiker. Ich werde über einen Film reden und habe ihn komplett überhaupt nicht gesehen. Und ich werde schlecht über ihn reden, ohne ihn gesehen zu haben. Jawohl. Es ist sogar noch viel besser als den Kopf nicht einschalten, bevor man ihn anschaut. Ihn überhaupt nicht gesehen zu haben. Nein, das stimmt ja auch gar nicht. Ich habe mir einen ich habe mir einen Film besorgt, den ich vor ungefähr 20 Jahren gesehen habe und bin sehr neugierig, ihn mir heute nochmal wieder anzuschauen. Es ist der ein Film von 1957, ein Monsterfilm, jawohl. Dinosaurier bedrohen Rom. Allein dieser Titel ist schon, das ist Gold. Reines, pures, flüssiges Titelgold. Dinosaurier bedrohen Rom. Oder auch bekannt unter dem Titel Die Bestie aus dem Weltenraum. Entschuldigung. Es war ein Kommentar zur deutschen Filmtitelpraxis. Das ist der Film 20 Million Miles to Earth von Nathan Churran unter Mitwirkung von niemand Geringerem als dem großen Ray Harryhausen, der hier die Monster-Animation gemacht hat. Was ist an diesem Film so besonders? Der Inhalt ist es nicht. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Wenn ich mich nicht wirklich komplett falsch erinnere, ist das einfach ein Monsterfilm. Ich spoilere jetzt ein bisschen, aber warum soll ich nicht spoilern? Ich habe ihn ja selber noch nicht wieder gesehen. Ich habe nur mal kurz reingeschaut. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein Film, in dem ein Raumschiff von, ich glaube, es ist die Venus, zurückkehrt. Und an Bord notlandet irgendwo auf der Erde, ich glaube in Italien, wegen Rom und so. Und ich habe auch irgendwo mal vernommen, angeblich, weil Ray Harryhausen Urlaub in Italien machen wollte und in Rom. Deswegen wurde der Film, die Handlung des Films, nach Italien verlegt. Was ich ein interessantes Gerücht finde, denn Ray Harryhausen, das ist der Stop-Motion-Animator. Der hat bestimmt nicht die Weltraumbestie in echte Lebensgröße von mehreren Metern oben auf dem Kolosseum live animiert. Der saß irgendwo in seinem Studio, das wahrscheinlich möglicherweise nicht in Italien lag. Aber vielleicht war der ja eine so große Größe, dass man ihm gerne den Gefallen getan hat. Das nach Rom verlegt hat, der wird dann ja auch am Set möglicherweise dabei gewesen sein. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass der am Set dabei war. Der wird die Kamera mit überwacht haben, dass die Kameraeinstellungen alle gepasst haben. Natürlich war der dabei. Ich meine, er hat vorher die Animationen gemacht und musste dann dafür sorgen und darauf auch achten, dass die Kameraeinstellungen des Live-Drehs, der unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere, was ich jetzt an Ausschnitten gesehen habe und eben auch im Trailer, unter anderem auf dem Kolosseum war. Also die Bestie, die da mitgebracht wird, die aus dem Raumschiff irgendwie als blinder Passagier mitgebracht wird, wird nach Rom gebracht, kämpft da, wenn ich mich richtig erinnere, gegen einen Elefanten. Ach, eine Weltraumbestie, ein riesiges Echsenwesen, das aussieht, als ob King Kong und das Monster der Schwarzen Lagune ein Kind der Liebe gezeugt hätten. Das kämpft gegen, dieses Monster kämpft gegen einen Elefanten. Das hat dann Elefantengröße. Ich glaube, es wächst sogar. Ich glaube, es ist am Anfang ganz klein und dann wächst das. Und dann am Schluss klettert es auf das Kolosseum und wird dort von Soldaten abgeschossen und streift zwischendrin noch durch das Forum Romanum, bringt Säulen zum Einsturz und durchbricht von unten aus dem Tiber die Engelsbrücke. Oh, was für ein Fest das war, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Und ich glaube, der Film hat keine wirklich versteckte Botschaft. Da ist nichts von der Größe von King Kong, Beauty that killed the Beast. Es ist einfach nur ein armes Weltraummonster, das gejagt, gehetzt und am Schluss tot gemacht wird und dann vom Kolosseum fällt. Das ist noch nicht mal das Empire State Building. Aber hohe Bauten hat Rom halt nun mal nicht. Große Bauten, ja, das Kolosseum oder die sogenannte Schreibmaschine, das ist dieser faschistische Protzbau, der da in der Nähe zwischen dem Forum Romanum, das ist diese ganze Altstadt-Ecke. Altstadt heißt also die antike Altstadt. Wie heißt denn der verdammte Hügel? Rom hat ja sehr viele Hügel und einer der wichtigsten Hügel Roms. Welche die sieben Hügel von Rom sind? Das Kapitol, ja. Muss der hier sein. Ja, genau. Das Kapitol, das Campidoglio. Zwischen dem Kapitol, dem Forum Romanum, dem Forum Traianum, dem Kolosseum, so um die Ecke, also am Rand dieses Bereiches, also an der Ecke, ist eben die sogenannte Schreibmaschine. Ich weiß nicht mal, wie die heißt. Wir haben das immer die Schreibmaschine genannt, weil dieser große weiße faschistische Protzbau irgendwie auch die Form einer Schreibmaschine hat. Und das ist jetzt das, was dieser Film für mich so besonders macht. Wir, das waren damals im Studium eine Studentengruppe, angeführt von unserem lieben Professor B., der leider letztes Jahr verstorben ist. Mir sehr, sehr leid getan. Das war ein großartiger Mensch. Der hat nicht Illustration unterrichtet, sondern Grafikdesign. Also in den 90ern hat der ein paar Macs angeschafft, Computer, was gegen großen Widerstand des Fachbereichs geschehen musste, weil die überzeugt waren, dass sich dieses neumodische Gerät, der Macintosh-Computer, niemals durchsetzen wird. Die haben auf die große Berthold-Satzmaschine gebaut. Die Berthold-Satzmaschine, auch ein Computer, mit dem man Typografie setzen konnte. Man konnte die Schriften in der richtigen Schriftgröße, Schriftart, Satzweite, Lauf und so weiter setzen. Dann wurde das ausgedruckt und dann hat man das ausgeschnitten und per Klebelayout zu einem richtigen Layout zusammengeklebt. Diese Berthold-Satzmaschine, eine sündhaft teure Anlage, hat einen eigenen Raum gebraucht, denn das war tatsächlich ein riesengroßer Kasten von Computer, der in diesem Raum stand und Platz bis unter die Decke eingenommen hat. Den musste man aufwendig und kompliziert programmieren, um auch nur ein DIN A4-Blatt voll die Typografie zu bekommen. Das war die stolze Anschaffung unseres Fachbereichs, unseres Dekans, der das Ding auch nicht selber bedienen konnte, sondern dafür hatte ja er seinen Werkstattmeister. Der war dazu da, Computer einzuschalten. Auch später, als man auf PCs umgeschaltet hat vom Fachbereich aus, war trotzdem der Werkstattmeister da, für den Dekan den PC einzuschalten. Während der Professor B. eben einen eigenen Computerraum mit Macs eingerichtet hatte, der hatte das im Kampf gegen den Fachbereich außerhalb des Fachbereichs gemacht. Und dort haben sehr viele Studenten das damals genutzt, einfach schon mal am Computer arbeiten zu können, was in den 90ern in den Agenturen überall schon vollkommen normaler Alltag war, was in unserem Fachbereich Gestaltung das war ein ganz komischer Haufen dieser alten verkackten Professoren. Aber heute, ich rede vom Fachbereich Gestaltung der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg. Ich glaube heute nur noch Würzburg-Schweinfurt. Und ich möchte an der Stelle sagen, ich habe da in den 90ern studiert und da war das durchaus sehr speziell. Heute ist das ein sehr, 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 sehr empfehlenswerter Fachbereich für Gestaltung, für Grafikdesign, für Fotografie. Ganz fantastisch für Fotografie, wirklich sehr empfehlenswert. Also dort zu studieren, ich glaube, Modedesign ist auch schon angeboten, auch mit dabei. Also ich habe das schon lange nicht mehr richtig verfolgt. Aber so, wenn immer ich davon mitbekomme, ist das heute wirklich eine Empfehlung, in Würzburg Grafikdesign zu studieren. Damals durchaus auch, muss ich jetzt der Fairness halber sagen, aber man musste sich schon ein bisschen Mühe geben, die richtigen Leute, bei denen man studieren wollte, auszusuchen. Da gab es ein paar Leute, mit denen konnte man das wirklich gut machen. Der Illustrationsprofessor zum Beispiel, der Professor S., dem konnte man sehr gut studieren, wenn man wollte, richtig ernsthaft. Wenn man nicht wollte, hat man sich einfach zu ihm in sein Zimmerchen gesetzt. Er hat eine Pfeife nach der anderen geraucht, hat einen Kaffee spendiert. Wenn der Abend später wurde, ging der Kaffee dann in Wein über und man hat stundenlang Schwätzchen gehalten. Ihr könnt mal raten, was meine Methode bei ihm zu studieren war. Oder eben beim Professor B., der durchaus anspruchsvolles Grafikdesign damals schon unterrichtet hat. Was, das klingt heute so, aber das waren die 90er, da war noch ein bisschen Steinzeit unterwegs. Und der hat eben, weil er zwar nicht Illustration unterrichtet hat, aber selber sehr guter Illustrator war, das einmal im Semester seine Studenten genommen und ist mit denen eine Woche nach Rom oder Venedig gefahren zum Zeichnen. Also die Leute, die Studenten, die bei ihm die Fächer, die Kurse belegt hatten, das waren dann häufig Studenten, die nicht gerne gezeichnet haben, die lieber am Computer saßen und programmiert hatten und mit, was hatten wir denn damals für Programme? Photoshop auf jeden Fall. Freehand gab es damals, glaube ich, gerade. Und PageMaker. Es war eine abenteuerliche Zeit, wenn man zurückdenkt. Und das, die mussten dann, wenn die mit wollten, das war ja keine Pflicht, dann waren die gewissermaßen dann in dieser Woche Rom, wurde dann von denen schon erwartet, dass die zeichnen, dass die ihren Skizzenblock dabei haben, Zeichenmaterialien, Stifte, Aquarelle, was immer die wollten. Ein Klapphocker, der Klapphocker ist unglaublich wichtig gewesen und man kann den Klapphocker überhaupt nicht wichtig genug schätzen in so einer Zeichenexkursion. Klar gibt es überall irgendwelche Sitzgelegenheiten, Sitzmöglichkeiten, Mäuerchen oder Bänke oder der Gehsteig selber, wenn man sich also in Rom in den 90ern einfach so auf den Gehsteig setzen wollte, musste man schon eine gewisse entspannte Grundeinstellung zur Hygiene haben, beziehungsweise die Hose sah dann oft dementsprechend aus. Man wollte dort doch dann doch lieber etwas auf Überbodenhöhe mit dem Hinterteil bleiben. Und der Klapphocker hat einem einfach die Möglichkeit gegeben, sich überall aufzustellen, wo man wollte. Den hat man irgendwo hingesetzt. Man sieht hier, das ist ein Motiv. Hier, man schaut, es ist da Fontana di Trevi, der Trevi-Brunnen. Das sind auch Bänke, aber dann sitzt man zu nah dran oder man hat gerade nicht den Platz, den man haben will. Man möchte die Pferde Skulpturen aus einem ganz bestimmten Winkel sehen oder man entdeckt irgendeine kleine Gasse oder irgendein Palazzo oder man sitzt einfach vorm Forum, am Forum Romanum und das war damals noch nicht offen. Das Forum nicht gerade, also offen schon, aber es war nicht eintrittfrei, sondern das hat Eintritt gekostet. Ich weiß nicht, was das war, 5.000 Lire, glaube ich, wenn ich mich richtige, oder 5.900 Lire, sowas um den Dreh rum. Das sind dann das waren 5-6 Mark damals. Das hat man bezahlt und dafür hat man dann unten auf dem Forum, das ist Unterbodenniveau, denn Rom ist auf Rom gewachsen, wie man so sagt. Wenn man in Rom nach unten gräbt, wie das ja üblich ist in antiken Städten, findet man in den tieferen Schichten, stößt man dort auf die Antike. Gerne wurden in Rom auch Kirchen übereinander gebaut. So, auf einen alten Tempel wurde auf die Grundmauern eines alten Tempels, wenn die Grundmauer schon da waren, sehr praktisch, dann benutzt man die und baut auf die Grundmauern eine Kirche. Auf die Grundmauer wird dann die nächste Kirche gebaut. Oder irgendwas stürzt ein, der Schutt wird nicht abgetragen, sondern der wird nur eingeebnet. Also wächst das Bodenniveau. Und nochmal, und nochmal. Und das Forum Romanum lag etliche Meter unter dem Straßenniveau. Abgegrenzt, und das war wie ein, wie ist es, ein Park? Das ist ein, das hat was von einem Grab. Das ist wie ein Friedhof. Es war alles grün, es war alles still, überall lagen Säulen und Ruinen herum. Da, der am besten erhalten war damals der kleine Triumphbogen. Neben dem Senatsgebäude, das Senatsgebäude ja mehrfach abgebrannt im antiken Rom und wieder aufgebaut, also auch nicht mehr das Original-Senatsgebäude, in dem Caesar erstochen wurde, aber dieser Triumphbogen, in dem die Triumphe der Imperatoren stattgefunden haben, man geht da über diesen Platz und alles ist tot und friedlich und still, es ist wie ein Friedhof, also nicht tot, sondern es schläft. Dieses Rom schläft, während das andere Rom, das lebendige Rom, um diesen Platz herum lebt und tobt. Der Straßenverkehr, die Autos, die Vespas, die Krankenwägen, die Sirenen, ich habe das ist ein Ton, das werde ich nie vergessen, das hat man im Kopf, das hört man im Ohr, das wird man nie wieder los, weil man diesen Ton permanent andauernd hört, in 10 Minuten mindestens einmal. Das gehört einfach mit dazu. Und dieser ganze Lärm und der Verkehr und alles gehört auch in Rom mit dazu. Das hat mich damals nicht wirklich gestört. Das ist dann, natürlich schön war es nicht, aber es war lebhaft. Heute würde ich wahnsinnig werden. Ich glaube nicht, dass ich Rom noch mal eine Woche ertragen könnte. Aber damals war die Stadt hat pulsiert. In den kleinsten Gassen waren die Autos und Vespas kreuz und quer gefahren. Wir sind damals wild über die Straßen rüber, ohne zu schauen. Wir wussten, wie das in Rom funktioniert. Wer schaut, verliert. Wenn du stehen bleibst und schaust, wer schaut, bremst. Wir sind einfach so, wie wir waren, mit unserem ganzen Gepäck quer über die Straßen marschiert, allein oder in Gruppen, scheißegal, denn wir wussten, zumindest war das so unsere Annahme damals, und da wir alle überlebt haben, kann sie nicht so ganz und gar verkehrt gewesen sein, die römischen Autofahrer und Autofahrerinnen fahren alle wie Schweine, wie gesenkte Säue, das sind katastrophale Autofahrer, die fahren drauf los, zumindest wirkt das so. Tatsächlich fahren die halt alle sehr schnell und sehr chaotisch und durcheinander, kümmern sich nicht um Straßenlinien, um Fahrbahnen und sonst was. Die gehen davon aus, dass alle anderen genauso schlimm fahren, dass alle anderen Verkehrsteilnehmer genauso chaotisch und rücksichtslos unterwegs sind. Und weil die ja auch keine Unfälle bauen, den vielen Sirenen zum Trotz. Das hätte uns eigentlich damals schon klar sein müssen, dass diese Sirenen unsere Theorie ganz schön arg strapazieren. Aber wir haben die Sirenen einfach für Hintergrundmusik gehalten und sind über die Straße marschiert in der Annahme, die Autos rechnen damit, dass auch die Fußgänger genauso rücksichtslos und chaotisch drüber gehen, und dann passen die schon auf. Das haben sie auch tatsächlich getan. Uns ist da nie was passiert. Wir sind auch nicht angehupt worden. Oder wenn, war das Hupen halt auch so Teil, das Hupen hat in Rom auch mit dazu gehört. Es ist halt gehupt worden. In Deutschland, wenn du angehupt wurdest, war sofort Aggression mit drin. Es war immer ganz schwierig, wenn man nach einer Woche Rom zurück in Würzburg war, und dann da ohne nachzudenken einfach über die Straße gegangen ist und sofort irgendjemand in die Eisen steigt, quietscht, bremst, schreit, brüllt, hupt, aussteigt. Ah, das ist unverschämt. Und in Rom sind die Autos halt abgebremst, aber auch nicht quietschen, sondern sind halt langsamer gefahren. Und wenn du vorbei warst, sind sie wupp, einfach weiter. Die haben noch nicht mal angehalten. Die haben einfach nur das Tempo verlangsamt, weil alles im Fluss war. Und ja, heute würde ich mich das im Leben nicht mehr trauen. Damals, da waren wir halt jung und wagemutig. Ja, und wenn wir dann auf dem Forum saßen, dann war das ruhig und friedlich. Und dann konnte man, von da aus ist man dann auf den den nächsten Hügel. Denn das müsste der Palatin sein. Ja, der Palatin, das ist der Hügel, von der sich oberhalb auf der anderen Seite, also das Forum liegt zwischen Kapitol und Palatin, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Und der Palatin, das ist der Hügel, der sich da erhebt, der kostet heute noch Eintritt. Aber heute werden die Touristenmassen durchs Forum geschleust, da hat man keine Ruhe mehr. Das ist unangenehm. Also heute heißt jetzt für mich allerdings auch nicht heute, sondern, mein Gott, wann war ich zum letzten Mal in Rom? Ich erzähle gerade heute, und das ist auch schon wieder fast 20 Jahre her, dass ich zuletzt in Rom war. Peinlich. Ich weiß es tatsächlich nicht, wie das heute ist. Also 2004 müsste das gewesen sein, als ich zum letzten Mal da war. Da fand ich das sehr unangenehm, dass das Forum selber vollkommen überlaufen war, weil der Eintritt frei war, und dann wurden die Touristenbusse einfach da drüber dran gekarrt und die Touristen in rauen Mengen da drüber gescheucht. Etwas, was mich zum Beispiel in Pompeji damals überhaupt nicht gestört hat. Wir hatten mal eine Fahrt nach Pompeji gemacht, und in Pompeji ist das, da tobt das Leben, wenn da die Touristen in großen Massen durch Pompeji latschen. Aber warum passt das? Weil Pompeji durch den Ausbruch des Vesuvs mit einem Schlag aus dem Leben gerissen wurde. Pompeji ist nicht gestorben, Pompeji ist einfach verschüttet. Und nachdem Pompeji wieder freigelegt war, waren alle Häuser bis auf, ich glaube, so eine Höhe von, weiß nicht, 2-3 Meter irgendwas, fast, also über dieser Grenze, bis dahin, wo halt die Ascheschicht lag, ist das regelrecht abrasiert. Aber unter dieser Grenze ist alles unglaublich gut erhalten. Wahnsinnig gut erhalten. Das ist wirklich wie aus der Zeit gerissen und wieder dahingesetzt. Und wenn da dann die Menschenmassen da durchwallen und wandeln und reden und plappern und laut sind, dann hast du das Gefühl, das muss so. Diese Stadt braucht das. Pompeji braucht das. Das muss weiterleben. Das ist nie langsam gestorben. Rom ist langsam gestorben, langsam untergegangen. Das antike Rom, meine ich. Immer langsam untergegangen, gestorben. Und durch das Rom des Mittelalters, der Renaissance und der Neuzeit und der Moderne nach und nach ersetzt, immer eine Schicht drüber, eine Schicht drüber, eine Schicht drüber. Und das unterste Rom, das antike Rom, das ist ganz langsam eingeschlafen. Und wenn man das freigelegt hat, ganz vorsichtig, waren auch nur noch die Bruchstücke, nur noch die Säulenstümpfe, zum Teil stehen noch größere Säulen da, zum Teil nur noch Teile davon, zum Teil tragen die noch oben diese Querbalken, wollte ich jetzt gerade sagen, ich vergessen, wie das heißt, Säulenkapitole. Zum Teil nicht mehr, zum Teil stehen da noch auch manchmal wirklich nur noch die Fundamente, auch nur Teile davon. Das ist wirklich wie aus der Vergangenheit aufgetaucht. Ganz wundervolle Atmosphäre, und das verträgt keinen Lärm. Das verträgt keine lebhaften Massen. Da darfst du nur still darin herumwandeln oder irgendwo brav und bescheiden auf deinem Klapphocker sitzen und vor dich hin pinseln und malen und ein bisschen zeichnen, aber ganz leise und nicht laut. Oder ein venusianischer Weltraumdinosaurier trampelt da durch, wird beschossen und lässt dann auch ein paar noch besser erhaltene Säulen zum Einsturz bringen. Das Schöne ist, als ich den Film entdeckt habe vor das waren ja dann jetzt fast 30 Jahre her. Nicht 20, vor 20 Jahren war ich zum letzten Mal in Rom, aber das war schon nach dem Studium. Das muss dann irgendwo so um die 30 Jahre her gewesen sein, dass ich den Film entdeckt habe. In dem Jahr waren wir auch in Rom gewesen. Also ich habe das wirklich so gut wie jedes Jahr mitgemacht, diese Fahrten, weil das wirklich das Beste am ganzen Semester war. Man hat nicht nur einfach eine tolle Woche in Rom gehabt, sondern man hat auch unglaublich viel gelernt. Man konnte von dem Professor B. wirklich in dieser einen Woche mehr lernen als von allen anderen im ganzen Semester. Das war so intensiv diese Woche, was man von ihm an Gestaltungsprinzipien mitbekommen hat, aber auch einfach an geistigem Input, an Gedanken, an Ideen, an Kreativität, was man da sich gegenseitig kreativ die Bälle zugeworfen hat. Man saß ja auch nicht einfach nur da und die alle haben so still vor sich hin, sondern wir haben uns gegenseitig inspiriert, wir haben uns gegenseitig Ideen und verrückte Einfälle zugeworfen, muss man echt sagen. Und da kamen die tollsten Sachen bei raus. Und in dem Jahr, indem ich diesen Film dann irgendwo in einer Videothek in Würzburg entdeckt habe, Dinosaurier bedrohen Rom, der Titel hat mich natürlich sofort neugierig gemacht, war zum ersten Mal die Engelsbrücke über den Tiber wieder eröffnet. Die war jahrelang gesperrt, die war unter Reparatur und für Publikumsverkehr, also für Fußgänger, ist keine Autobrücke, ist eine Fußgängerbrücke, war die gesperrt. Die Engelsbrücke, das ist die Brücke über den Tiber vor dem sogenannten, ich mache das ja eigentlich nicht, dass ich google, aber Engelsbrücke vor dem sowas. Ich habe keine Karte. Nee, Engelsbrücke, die Aeliusbrücke, höre ich heute zum ersten Mal. Die Engelsbrücke, lateinisch Pons Aelius, lateinisch, italienisch Ponte Sant'Angelo, also die Brücke des heiligen Engels, die geht über den Tiber ein Stück und sieht von da aus schön den Blick Richtung Petersplatz, Richtung Petersdom über den Tiber. Und am anderen Ende der Engelsbrücke ist das sogenannte, wie heißt denn dieses Bauwerk, das am Ende der Engelsbrücke steht? Na, sag mal, steht das hier irgendwo? Ich bin schlecht vorbereitet. Ich hätte die Engelsburg, mein Gott, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Die Engelsburg, also auch ein Bauwerk aus dem, was steht hier, 2. Jahrhundert nach Christus, das Mausoleum des römischen Kaisers Hadrian. Und diese Brücke zerstört im Film das Monster. Es bricht unter der Brücke aus dem Tiber hervor, bricht durch die Brücke durch und zerstört diese Brücke. Es war klar, 1957 hat das Monster von der Venus die Brücke zerstört und 1996 oder so oder 95 saßen wir zum ersten Mal wieder auf der wieder hergerichteten Brücke. Sehr schön war das. Und als ich den Film gesehen habe und gesehen habe, wie dieses Monster durch diese Brücke, durch diese Styroporbrocken hier durchging, ich habe gelacht, ich konnte nicht mehr, das habe ich gefeiert. Das war so fantastisch und ich bin so gespannt, wenn ich mir das jetzt nachher anschaue, ob das immer noch so schön ist, obwohl ich habe Ausschnitte davon gesehen, es ist immer noch so schön, aber es ist einfach toll. Ich glaube, der ganze Film ist irgendwie 80 Minuten lang, aber die Stellen, die in Rom dann diese Verfolgungsjagd, das sind irgendwie die letzten 10 Minuten. Wenn es da übers Forum rennt, mit Flammenwerfern verfolgt wird und bombardiert und beschossen wird und dann diese Säulen, bei denen dann jetzt auch klar ist, warum da so viele Ruinen stehen. Weil da standen vorher mal mehr, aber dann ist dieses Monster da durch und das italienische Militär, die haben das beschossen und die haben alles kaputt gemacht und die haben das Kolosseum beschossen und das Kolosseum, da waren wir natürlich auch drin. Da haben wir auch viel Zeit im Kolosseum verbracht, vor und im Kolosseum. Das ist auch so ein Zeichenmotiv, das nicht ohne ist, das tatsächlich gar nicht so einfach zu zeichnen. Wenn man davor sitzt, muss man sich erstmal klar werden, wie diese Verschachtelung, diese äußeren Ringe und die eigentlich funktionieren. Und von innen stellt man dann fest, das ist kleiner, als man dachte. Man sieht das von außen, das ist ein riesiger, gigantischer Bau, war jahrhundertelang unbeachtet, stand der rum tatsächlich. Viele antike Monumente in Rom waren einfach unbeachtet. In den In dem Film, glaube ich, also bis in die 70er oder ich weiß nicht wann, ist der Platz ums Kolosseum herum von Autos befahren gewesen. Als wir da waren in den 90ern, war das eine Fußgängerzone und zum Teil sah man, dass die relativ frisch angelegt war oder Teile davon frisch angelegt war. Ich weiß nicht, seit wann das Fußgängerzone ist. Das kann auch schon ein paar Jahre länger her sein. Aber das ist eigenartig, wenn man das in alten Filmen so sieht. Ich habe das zum Beispiel mal in einem alten Super-8-Film meiner Eltern gesehen, die da, das muss vor meiner Geburt gewesen sein, also keine Ahnung, das könnte Anfang der 70er oder Ende der 60er sogar gewesen sein, der Film, wo sie in Rom waren, in einem Italienurlaub und meine Mutter, verschmitzt und neckisch, aus dem Triumphbogen, was meinte, was welcher Triumphbogen ist denn das? Triumphbogen Kolosseum, meine Güte. Vom Kolosseum, der Konstantinbogen, der da direkt am Kolosseum steht, damals einfach mitten auf dem Platz, mitten in der Straße und die Autos einfach drumrum gefahren sind, kreuz und quer. Und sie hat da neckisch mit meinem Vater Verstecken für die Kamera. Hat hinter einer Säule hervorgelinst und war sehr jung und sehr hübsch. Und ich schauen muss. Die DVD, also die Super 8-Filme sind auf DVD, die hole ich mir nachher auch mal raus. Das möchte ich auch wieder sehen. Das fand ich immer sehr schön. Ja, und jetzt schaue ich mir gleich Dinosaurier bedrohen Rom an und bin mal gespannt, ob der Film irgendwie ansatzweise halten kann, was ich mir von ihm erwarte. Ich fürchte, ich erwarte zu viel und nicht genug. Also was großartig sein wird, wird auf jeden Fall die Animation, die Stop-Motion-Animation von Ray Harryhausen sein. So viel ist schon mal klar. Ray Harryhausen, der unter anderem die großartigen Skelettkrieger in Jason und die Argonauten animiert hat. Also das ist wirklich einer der ganz Großen der Zunft gewesen. Das ist toll. Auch überhaupt, ich werde großen Spaß haben, wieder diese ganzen Plätze in Rom wieder zu besuchen, weil da hat sich ja so viel dann auch nicht verändert. Das sieht dann alles, also Rom, ich habe das neulich gemerkt, als ich mal alte Folgen von Die Zwei gesehen habe. Also alte Folgen, also Die Zwei, die gibt ja keine neuen Folgen. Die Zwei, The Persuaders, Tony Curtis und Roger Moore. Und da gibt es auch ein paar Folgen, die in Rom spielen. Ich glaube, da werden mehrfach die gleichen Bildeinstellungen wiederholt. Aber das sieht auch alles ziemlich genauso aus, wie ich das 20 Jahre später erlebt habe. Die Verkehrsführung zum Teil etwas anders, aber die Häuser und Plätze, da hat sich nichts verändert in den 20 Jahren. Und es würde mich jetzt mal interessieren, wenn ich heute nach Rom komme, was sich in den 20 Jahren seitdem verändert hat. Aber ich gehe mal davon aus, in den 20 Jahren vor die zwei, dass sich da auch nicht so viel getan hat. Neulich habe ich, neulich ist auch schon wieder lange her, den, wie heißt denn dieser schöne Roman, den Film Roman Holiday. Ich tippe heute nur. Ich hole jetzt gerade ein Herz und eine Krone. Ich hole jetzt gerade alles nach, was ich mit Audrey Hepburn und Gregory Peck. Ich hole jetzt alles nach, was ich 5 Jahre lang im Podcast mich geweigert habe, während dem Podcast live zu recherchieren und zu tippen. Das mache ich jetzt alles in dieser einen Folge. Schändlich, schändlich. Nein, also wunderschöner Film, ein Herz und eine Krone, auch aus den 50ern, 1953 steht hier. Fantastischer Film. Und ich habe den neulich, letztes Jahr oder so, gesehen. Ich glaube, den werde ich mir auch mal auf DVD holen. Den möchte ich mal in guter Qualität sehen. Und habe alles wiedererkannt. Es war alles da. Es hat sich kaum was verändert. Es waren wirklich nur so, ich dachte, ja, der Verkehr wird anders. Die Verkehrsführung ist anders. Die Autos sind anders. Aber Vespa-Fahrer sind genauso aufdringlich wie in dem Film. Bis hin zum Mund der Wahrheit. Boccia di Vera, glaube ich. Wie heißt, oder heißt das? Boccia di Vera? Jetzt ist mir alles wurscht. Jetzt wird auch das noch. Boccia di. Nee, die Verità? Wie heißt denn der Mund der Wahrheit? Boccia della Verità, der Mund der Wahrheit, ist ein scheibenförmiges Relief, das an der linken Schmalseite der Säulenvorhalle der römischen Kirche Santa Maria in Cosmedin angebracht ist. Ja, das ist diese, da hat man Prophezeiungen, glaube ich, damit verbracht. Und es gibt ja den urbanen Mythos, wenn man sein, das ist so eine große runde Steilplatte, in der Mitte ein großes Gesicht, ein bärtiges männliches Gesicht mit einer Öffnung, zwei Öffnungen für die Augen, zwei für die Nasenlöcher und eine große breite Öffnung für einen klaffenden Mund, der so breit ist, dass man seine Hand da bequem reinstecken kann. Und es gibt da dann den urbanen Mythos, dass Lügner und Betrüger die Hand abgebissen bekommen. Und ich glaube, ich habe das mal gewusst, worauf sich das beruht, nämlich ich glaube, dass dahinter jemand mit einem Hackebeil stand und einem verurteilten Lügner oder Betrüger die Hand abgehackt wurde. Aber was es nicht so alles gibt. An urbanen Mythen und Legenden. Ja. Ach, Rom, es fehlt mir schon sehr, aber ich glaube, den Lärm, den werde ich heute nicht mehr tragen. Und es ist ähnlich wie Punta Gro, den Ort meiner Kindheit, am Gardasee. Wenn ich da heute hinkomme, und wir waren da vor ein paar Jahren mal wieder da, es ist schön, aber es fehlt mir einfach, es fehlen mir meine Geschwister, mit denen ich durch Punta Gro rennen kann und Verstecken spielen kann. Und so ähnlich geht es mir dann wahrscheinlich auch mit Rom. Es fehlen mir die anderen Studenten oder Zeichner und Zeichnerinnen, mit denen ich durch Rom streifen und eine Woche lang kreativ sein kann. Alleine in Rom würde mir das keinen Spaß machen. Ich brauche das richtige Umfeld, ich brauche die richtigen Leute und das lässt sich halt einfach nicht mehr wiederherstellen. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren mal mich einer Studentenzeichenexkursion nach Venedig angeschlossen habe. Venedig ist dasselbe für mich in Grün, nur ohne den Straßenlärm, weil, naja, Venedig halt. Weil während im Studium waren wir im Wintersemester, Anfang des Wintersemesters in Rom. Weil da das Wetter noch sehr angenehm war, da konnte es durchaus noch sehr, sehr, sehr warm sein, aber auch nicht so heiß, dass man unter der Hitze in der Stadt gelitten hat. Und im Sommersemester, Beginn des Sommersemesters, bevor es dann gerade so richtig heiß wurde, waren wir dann in Venedig. Wenn es richtig heiß ist im Sommer, ist Venedig ja auch nicht so angenehm, dann stinkt das da. Aber es war immer so die beste Zeit und die Zeichengruppe, mit der ich da vor ein paar Jahren unterwegs war, das hat einfach nicht funktioniert. Das ging einfach nicht. Die wollten alle so ihr eigenes Süppchen kochen. Die eine hatte sich nur dafür interessiert, Zigaretten zu rauchen, die andere Schuhe zu betrachten und die dritte. Es war eine ganz komische Gruppe, die einfach nicht getickt hat. Da gab es keine Chemie und ich fürchte, so wie die Chemie damals mit den Studenten und Studentinnen, mit denen ich da zeichnen war und dem Professor B, das lässt sich ohnehin nie wieder herstellen. Und möglicherweise, also dass ich das jetzt gerade ganz stark idealisiere in meiner Erinnerung, das muss man mir jetzt gerade nicht sagen, das weiß ich schon auch, das ist sowieso klar. In der Erinnerung wird vieles verklärt, aber auch damals war das schon so. Ich meine, ich habe wirklich lange studiert, das waren insgesamt 6 Jahre oder fast 7. Diese Zeichenexkursionen habe ich so gut wie jedes Jahr mitgemacht. Die letzten waren auch nicht mehr so wie die ersten. Jede Woche Rom hatte eine andere Gruppe, auch wenn so ein fester Kern immer wieder mitgefahren ist. Und dementsprechend waren auch diese Fahrten jedes Mal ein bisschen anders, weil immer ein bisschen andere Leute mit dabei waren. Und Rom war anders als Venedig. Und das eine Jahr, wo wir in Sorrent waren und dann Pompeji besichtigt haben und Neapel und den Süden Italiens, das war wieder komplett anders. Aber so hat mich Italien nicht nur in meiner Kindheit, sondern auch mein Studium hindurch begleitet und leider seitdem so gut wie gar nicht mehr. Ein bisschen schade, aber naja Gott, für alles gibt es halt eine gewisse Zeit. Und für Dinosaurier in Rom gibt es das Jahr 1900, boah, Mist, 1957. Die Bestie aus dem Weltenraum. 20 Millionen, nein, wie heißt das auf, nein, ich hab das doch hier. 20 Million Miles to Earth oder auf Italienisch a 30 Milioni di Kilometri della Terra, also von 30 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, her, Kilometri, keine Ahnung. Zahlen muss man, kann man lesen, aber ich kann sie nicht. Ich weiß, es steht da. Ich habe diese Titel mir aufgeschrieben. Aus 20 Millionen Meilen werden 30 Millionen Kilometer. Müsste man mal schauen, ob das stimmt. Werde ich jetzt mal, auch mal, wenn man jetzt hier schon Meilen in Kilometer. Das sind 20 Millionen Meilen, sind 32.186.888 Kilometer. Wow, ungefähr. Ja, so ein bisschen. Naja, es wurden da schon mal 20 Millionen Kilometer unterschlagen, aber mein Gott, für Italien, das ist das eher das Künstlerische. Zumindest in meiner Erinnerung, das zählt. Da muss man es nicht so genau nehmen. So, das war jetzt eine sehr lange Folge. Viel länger, als ich gedacht hatte. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz mein neues Mikrofon testen. Ich hoffe, es klingt gut. Das wünsche ich mir, weil es war günstig. Das sind die blauen Mikrofone, Werbung will ich ja nicht machen und Markennennung, ich glaube, ist okay. Ich sag's mal so, der blaue, abscheuliche Schneemensch, diese Mikrofonmarke ist unter Podcastern sehr beliebt, weil die Qualität wohl wirklich sehr gut ist. Es ist sehr unkompliziert, es ist ein USB-Mikro, das man einfach einstöpseln muss und das läuft einfach. Vorne ist ein Mute-Button, ein Volume für den Kopfhörer. Hinten muss ich mich mal hier rumdrehen, die Einstellungen der Ausrichtung und den Lautstärkeregler für die Aufnahme. Sehr, sehr einfach und tatsächlich momentan überall preisreduziert. Also ich habe das jetzt gerade zusammen mit einem Tonarm für 2/3 des normalen Preises bekommen. Also so ein großer, nicht Tonarm, sondern so ein Ständerarm, ja, kein Tischstativ, sondern ein großes Stativ, das man so schön ranziehen kann. Also es hat sich, glaube ich, gelohnt. Und ich hatte noch einen Geschenkgutschein übrig. Auf jeden Fall. Da lohnt sich das dann sowieso. Ja, das waren jetzt die 5 Minuten Test, die ich damit aufnehmen wollte. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch was. Ich muss leider auch erst noch mal kurz die Küche aufräumen, weil morgen früh, ganz früh der Handwerker kommt und eigentlich ist mir scheißegal, ob der meine Küche schmutzig oder sauber vorfindet. Er wird sie schmutzig vorfinden, Spoiler. Aber es steht schon wieder so viel Krempel rum in der Küche, dass der sich da nicht bewegen kann und das muss ich gerade noch mal beiseite räumen. Und wenn ich das gemacht habe, dann gibt's A, Abendessen und B, Dinosaurier in Ruhe. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.